Apostelgeschichte auf, Kapitel 6, und lesen Verse 1 bis 7. Ich entschuldige mich, dass ich heute etwas heiser bin, aber es passt auch ein bisschen zum Thema. Ich spreche aus der Not heraus. Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 1 bis 7. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und das Wort gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parnäas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, und sie beteten und legten ihnen die Hände auf, und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurden dem Glauben gehorsam. Ich möchte noch einmal beten. Vater, wir danken dir auch für den Text, den wir zusammen betrachten dürfen. Und es ist unser Wunsch, dass du und unsere Not, dass du uns diesen Text und auch das Thema des Diakons aufschließt, Herr, damit wir wirklich auf der Grundlage deines Wortes Christus ähnlich handeln dürfen, um dich zu verherrlichen und dich zu ehren. Segne du uns dabei. In Jesu Namen bitten wir. Amen. Ich möchte heute über drei Punkte sprechen. Die ersten zwei werden wir anrühren. Wir werden diese nicht so ausführlich machen. Und den dritten Punkt machen wir dann etwas ausführlicher. Der erste Punkt, die biblische Ansicht des Diakons. Da werde ich uns einfach 5 allgemeine Ansichten von einem Diakonendienst so in den Raum werfen. Ich habe nicht vor, jetzt jede einzelne Sicht zu widerlegen, sondern eigentlich im ersten Schritt zu sagen, was die richtige biblische Sicht ist von einem Diakon. Und wir werden im Laufe der ganzen Botschaft hoffentlich anhand der Schrift darin auch bestätigt werden. Im zweiten Punkt werden wir die Grundlage des Diakonendienstes anschauen. Was ist denn die Grundlage eines Diakons? Wo ist die Basis? Wo fängt der Diakonendienst an? Und als dritten Punkt, und da werden wir die meiste Zeit bleiben, das praktische Amt des Diakons. Und da werde ich auch wirklich einige praktische Dinge auch explizit, was unsere Gemeinde angeht. Das sind Dinge, die man auf alle Gemeinden übertragen kann, aber ich habe schon mich konzentriert auch auf unsere Gemeinde. Und da werden wir einige Dinge anschauen. Und wirklich mit dem Ziel, dass am Ende auch wirklich fähige Männer, fähige Menschen, die an Christus, die Christus lieb haben und Christus dienen möchten, einzusetzen für diesen Dienst. Ich komme als erstes zu den 5 biblischen, zu den 5 Ansichten, die es im Allgemeinen gibt. Es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber das ist die Mehrheit, die eine von diesen 5 Ansichten eines Diakons vertritt. Die erste Sicht ist, dass des Diakonendienstes, das war mehr in der katholischen Kirche, auch in der anglikanischen Kirche vor der Reformationszeit. Ein Diakon war kein anderer wie ein Auszubildender für den Priesterdienst und für einen Bischofsdienst. Es gibt ja diese 3 Dienste in der katholischen Gemeinde, die früher vielleicht in Trossingen waren. Die können sich daran erinnern, das war genau diese Ansicht. Praktisch ein Diakon war die erste Stufe zum Ältesten und dann auch später, wenn er Karriere macht, zum Bischof. Dann die zweite Sicht eines Diakons ist, ein Diakon ist der leitende Geschäftsführer. Also die Diakone leiten sozusagen die Gemeinde. Sie sind die eigentlichen Aufseher einer Gemeinde. Und es ist sozusagen das Gremium oder das Kontrollzentrum einer Gemeindeverwaltung. Dann die dritte Ansicht eines Diakons, ein Diakon ist ein Mädchen für alles. Das heißt, alles, was ein Ältester nicht schafft zu tun oder alles, was ein Ältester nicht tun will, das macht dann ein Diakon. Das heißt, er beschäftigt sich mit der Seelsorge, mit der sozialen Arbeit, mit dem Predigen, mit dem Lehren. Also eigentlich ist ein Diakon, so sagt man, ein Juniorpastor. Und die fünfte Sicht, und das ist die Sicht, die wir auch mit den Brüdern als die biblische Sicht anschauen, und wir möchten auch diese Sicht dann im Weiteren dann anschauen, ist, der Diakon ist ein Diener der Barmherzigkeit. Ein Diakon ist ein Diener der Barmherzigkeit, der Wohltätigkeit, der Mildtätigkeit, praktische Nächstenliebe ist eine seiner Aufgaben und eben die Versorgung für die Bedürftigen. Damit komme ich zum zweiten Punkt, die Grundlage des Diakons. Was ist denn die Grundlage eines Diakonendienstes? Wohin schaut er oder wo guckt er sich ab? An was orientiert er sich? Und ich glaube, wir fangen auch bei einem Diakonendienst immer bei Gott an. Gott ist derjenige, der nicht ein Stein ist oder ein Fels oder ein Mond oder das Gewissen. Gott ist eine nicht unpersönliche Kraft irgendwo im Weltraum. Gott oder die Bibel beschreibt Gott als einen Gott, der liebt, der einfühlsam ist und der fürsorglich ist. Er ist ein barmherziger Gott. Wir möchten einige Bibelstellen dazu betrachten, kurz. 5. Mose, Kapitel 10, Verse 17 bis 18. 5. Buch Mose, Kapitel 10, Verse 17 bis 18. Denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtgebietende Gott, der die Person nicht ansieht und kein Bestechungsgeschenk annimmt, der Weise und der Witwe Recht schafft und den Fremdling lieb hat, so dass er ihm Speise und Kleidung gibt. Also unser Gott ist damit beschäftigt, für uns zu sorgen. Er ist ein fürsorglicher Gott. Er sorgt sich, wie wir hier gelesen haben, um ein vaterloses Kind. Er sorgt sich um die Witwen, die alleine sind, um Menschen, die nicht ein Privileg haben, eine Gemeinschaft zu genießen im alltäglichen Leben. Er sorgt sich um den Fremdling, und das heißt sogar hier, dass er den Fremdling lieb hat. Das heißt, er sorgt sich darum, dass er Kleidung hat und eine Obhut. Wir lernen auch an der Schöpfungsordnung oder an der Schöpfung, dass Gott ein fürsorglicher Gott ist. Gottes Geist schwebte über den Wassern. Man kann sagen, Gottes fürsorglicher Geist schwebte über den Wassern, weil Gott war in seinem Ratschluss daran, die Erde zu erschaffen und den Himmel. Und wann hat er den Menschen erschaffen? Er hat den Menschen nicht auf die blanke Erde gesetzt, sondern er hat den Menschen ganz zum Schluss geschaffen, als er dafür Sorge trug, dass der Mensch, als er geschaffen wurde, sofort anfing, um zu leben und sich zu bewegen, sich zu ernähren und Gott so zu dienen, wie Gott ihn geschaffen hat. Gott brachte auch dem Adam ebenso bei, fürsorglich zu sein. Das Erste, was Adam getan hat, er hat Fürsorge getragen an den Tieren, die Gott geschaffen hat. Er hat ihnen Namen gegeben. Eigentlich das Gleiche, was Gott vorher im Kapitel 1 mit der Sonne, mit dem Mond, mit der Erde gemacht hat. Er hat die Dinge benannt. Martin Luther sagte einmal solche wunderbaren Worte: Die Blumen und die Vögel sind unsere Lehrer. Sie zeigen, dass Gott sich um uns sorgt. Wir sehen, dass Gott auch, als er das Volk Israel ins Leben gerufen hat, es eingesetzt hat, so hat er diese fürsorgliche Kultur in seinem Volk den Menschen beigebracht. Wir lesen im 5. Buch Mose, Kapitel 15, Vers 7 bis 8. 5. Buch Mose, Kapitel 15, Verse 7 bis 8. Wenn aber ein Armer bei dir ist, irgendeiner deiner Brüder, in einem deiner Tore, in deinem Land, das der Herr dein Gott dir gibt, so sollst du dein Herz nicht verhärten, noch deine Hand vor deinem armen Bruder verschließen, sondern du sollst ihm deine Hand weit auftun und ihm reichlich leihen, so viel er nötig hat. Gott hat, als er die Stämme eingerichtet hat und den Stamm der Leviten eingesetzt hat, sie waren nicht solche Menschen oder so ein Stamm, was so wie die anderen 11 Stämme einer natürlichen Arbeit in alltäglichem Leben nachgegangen sind. Sie haben gearbeitet am Haus des Gottes. Und Gott hat Fürsorge getragen, dass man auch diese Menschen versorgt. Man musste sie versorgen mit dem Essen, mit Land, mit Ertrag. Also Gott hat diese fürsorgliche Kultur an seinem Volk oder in seinem Volk kultiviert. Auch im Psalm 41,2 lesen wir: Wohl dem, wer sich der Armen annimmt. Und annehmen, das Wort annehmen bedeutet hier, dass derjenige, der dem anderen hilft, sich wirklich Gedanken darüber macht, wie er dem anderen helfen kann. Damit ist eine tiefe Sorge gemeint. In Sprüche 14,31 lesen wir, dass derjenige, der den Schwachen unterdrückt, den Schöpfer lästert. Wer aber Gott ehren will, erbarmt sich über die Armen. Und ich möchte uns ein Beispiel, und das ist wirklich ein vorbildlicher Mann Gottes, Hiob. Er hat genau das, was Gott selbst getan hat, Fürsorge getragen. Er hat genau das, was Gott in seinem Volk kultivierte, diese Fürsorge, diesen fürsorglichen Charakter, hat er ausgelebt. Und wenn wir diese Worte lesen, lasst uns darüber nachdenken, was Hiob hier von sich spricht. Und es ist überhaupt hier nicht anmaßend. Hiob war ein weiser Mann, er war ein Mann Gottes. Und wenn er sich, über seinen Charakter hier spricht, so meinte er es auch so. Hiob 29, 11 bis 16. Hiob 29, 11 bis 16. Wie gesagt, Hiob spricht hier über sich. Wessen Ohr mich hörte, der pries mich glücklich, und wessen Auge mich sah, der stimmte mir zu. Denn ich rettete den Elenden, der um Hilfe schrie, und die Weise, die keinen Helfer hatte. Der Segenswunsch des Verlorenen kam über mich, und ich brachte das Herz der Witwe zum Jauchzen. Die Gerechtigkeit, die ich angelegt hatte, bekleidete mich als Talar und Turban, dienten mir mein Recht. Ich war das Auge des Blinden und der Fuß des Lahmen. Ich war der Vater des Armen, und die Streitsache dessen, den ich nicht kannte, untersuchte ich. Wenn ich mich selbst anschaue, so finde ich mich mehr wieder in dem Charakter der Freunde Hiobs. Der Menschen, die zu denen Hiob gesagt hat, ihr seid leidige oder elende Tröster. Mit euch wird die Welt untergehen. Wir sind, oder viele von uns, sind dazu geneigt, auch von der Natur aus, wie die Freunde von Hiobs zu tun und nicht so wie Hiob. Kaltblütige Menschen, die auch Gott ermahnen musste und für die Hiob auch Fürsprache einlegen musste, damit sie wiederhergestellt werden in der Beziehung zu Gott. Aber Gott hat auch darin Sorge getragen. Seine Sorge geht ja nicht nur über die Schöpfung, sondern seine Sorge geht weit darüber hinaus, was er getan hat, was er vorgesorgt hat. Wir werden später das Gedächtnismahl halten. Gott trug auch Fürsorge darin, dass er seinen Sohn für uns sandte und es ihm gefiel, ihn zu zerschlagen, ans Kreuz zu nageln, damit wir elende Menschen gerettet werden. Das ist die Grundlage eines Diakonendienstes. Wo fängt ein Diakon an zu dienen, indem er anschaut, was Gott tut? Und wir kommen schon langsam zu dem dritten Punkt. Und auch zu unserem Predigttext. In Apostelgeschichte 6 haben wir gelesen über ein Problem, das entstanden ist. Aber wir müssen eigentlich in der Apostelgeschichte etwas früher anfangen, um zu verstehen, warum ein Amt eingeführt wurde von den Aposteln. Die Sache ist die, dass nachdem Gott selbst gezeigt hat, wie fürsorglich er an den Menschen war und an der ganzen Natur, nachdem Gott die Fürsorge für die Bedürftigen, für die Armen, für die Schwachen, für die Kranken in seinem Volk kultivierte, nachdem das Volk aber immer noch selbstsüchtig war, und wir wissen es vor dem Sündenfall, ja, war der Mensch dazu geneigt, sich für den anderen sich um den anderen zu sorgen. Adam, er musste ja den Garten bewahren und bebauen. Aber nach dem Sündenfall hörte der Mensch auf, Fürsorge für den anderen zu tragen. Und ich möchte das betonen, die Fürsorge des Menschen hörte nicht auf. Aber das Objekt seiner Fürsorge änderte sich. Das Objekt war nicht länger ein Gegenüber, ein Nächster, sondern er selbst. Deswegen lesen wir von Paulus, dass wer sich liebt, er sorgt für sich, er kleidet sich, er sorgt, besorgt seinen Leib. Ja, jeder von uns trägt eine Fürsorge. Die Frage ist nur, für was? Und deswegen musste Gott oder hat Gott diesen Schritt aus Fürsorge an uns getroffen und sandte Jesus Christus, um uns zu erretten, damit wir, wie wir in 2. Korinther 5,15 lesen, nicht mehr uns selbst dienen, sondern dem, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und in der Apostelgeschichte, als Jesus in den Himmel oder das Erlösungswerk als solches vollbracht hatte und in den Himmel fuhr und sein Heiliger Geist auf die Erde kam, Jesus hat ja davon gesprochen, ich werde einen anderen Tröster senden, und es hat sich die erste Gemeinde gebildet. Und wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 2, Verse 44 bis 47, dass der Plan Gottes mit der Gemeinde hier erfüllt war oder sich anfing zu erfüllen. Apostelgeschichte 2, 44 bis 47. Alle Gläubigen waren beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Eine ähnliche Situation, also wir sehen, Erlösung ist geschehen, der Heilige Geist als ein anderer Tröster erfüllte, die erste Gemeinde wurde gegründet. Die Apostel fingen an, in der Gemeinde zu dienen, die 12. Und dann hier das Ergebnis. Die waren alle beisammen, hatten alles gemeinsam und teilten die Güter unter sich auf, sodass keiner Mangel litt an irgendetwas. In Kapitel 4, 32 bis 37 lesen wir ähnliche Worte. Kapitel 4, 32 bis 37. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war auf ihnen allen. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Man teilte jedem aus, so wie jedem jemand bedürftig war. Joses aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Also das war die erste Gemeinde, die sich anfing zu organisieren. Und sie haben verstanden, dass die Erlösung oder das Ziel der Erlösung war der Dienst an Jesus Christus. Und der Dienst an Jesus Christus bedeutet der Dienst an den Bruder. Wir haben heute Matthäus 25 gelesen. Um wen oder über wen spricht Jesus? An wen haben die einen gehandelt, gut gehandelt und die anderen böse gehandelt? Jesus sagt, an einer meiner Brüder. Es geht um Gläubige. Hier geht es genauso um Gläubige. Es geht um die Gemeinde. Die Gemeinde wurde zu einer Gemeinschaft in Christus Jesus, so wie Gott es geplant hat und so wie Jesus Christus die Erlösung vollbracht hat mit diesem Ziel. Aber beachtet, wie das erste Problem anfängt hier stattzufinden. Und das haben wir gelesen, Kapitel 6. Der Dienst an den Menschen ging vonstatten, es breitete sich aus und plötzlich fingen einige an zu murren, Kapitel 6, Vers 1. Und zwar waren es Hellenisten, also es waren Hellenisten, es waren nicht gebürtige Juden, aber die Menschen, die eben Christen geworden sind, griechische Juden kann man sagen, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Am Anfang, wir haben gelesen, der Erlös, man kann sagen, der Verkaufserlös, wurde zu den Füßen der Aposteln gebracht. Und sie waren diejenigen, die die Gemeinde geleitet haben und dazu auch noch die Güter verteilt haben an die Bedürftigen. Und die Gemeinde fing sehr stark an zu wachsen. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dass am Anfang 3.000 nach der Predigt des Petrus hinzugefügt worden sind. Später waren es 5.000. Das heißt, die Gemeindezahl ist rasant angestiegen. Die Apostel wurden förmlich überrannt. Sie mussten lehren, sie mussten predigen, sie mussten beten und sie mussten auch für die Gemeinde da sein, für die soziale Arbeit da sein. Und jetzt entsteht ein wirkliches Problem. Man sieht Ungerechtigkeit in der Gemeinde. Und dann lesen wir in Vers 2, da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. In diesen zwei Versen sehen wir zwei Mängel, die aufgetaucht worden sind. Der erste Mangel, dass Menschen übersehen wurden. Menschen wurden übersehen, es waren die hellenistischen Witwen. Der zweite Mangel ist, das lesen wir in Vers 2, das Wort Gottes stand in der Gefahr, vernachlässigt zu werden. Und dieses Problem haben die Apostel erkannt. Sie haben verstanden, dass sie nicht alles tragen können, weil wenn sie jetzt das auch noch managen müssen, so wird das Wort Gottes, das Evangelium, um das es eigentlich geht, vernachlässigt werden. Aber das hat doch Christus gepredigt. Und das möchten auch wir weiterhin tun. Und hier ist sozusagen die Geburtsstunde eines Diakons, wobei der Diakon an und für sich hier noch nicht genannt wird. Es gab ihn vorher noch nicht. Aber die Gemeinde hat sich angefangen zu bilden. Jesus Christus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen, ich werde die Herde sammeln zu einer Herde. Und es ist genau hier geschehen. Die Gemeinde hat sich angefangen zu bilden und hier musste eine weitere Organisation stattfinden. Und das haben die Apostel hier gemacht. Also der Dienst oder das Amt ist hier entstanden. Deswegen können wir trotzdem von einem Amt sprechen, selbst wenn das Wort Diakon hier nicht verwendet wird. Aber wir lesen, dass es doch um ein Amt geht. Es war etwas Offizielles. Die Apostel riefen die Brüder im Vers 3 dazu auf, oder die Gemeinde nach Brüdern oder nach Männern sich umzuschauen. Nach Männern, die drei Dinge, die Voraussetzungen erfüllen mussten. Sie mussten ein gutes Zeugnis haben, sie mussten voll Heiligen Geistes sein und sie mussten voll Weisheit sein. Und diese Männer mussten offiziell bestimmt werden. Man hat sich umgeschaut, man hat sie offiziell benannt, Vers 5. Es sind ganz bestimmte Namen genannt. Und Vers 6, was eine weitere Definition des Amtes ist, die Apostel haben sie offiziell eingesetzt. Sie haben ihnen die Hände auferlegt als eine Bestätigung dieser Männer für den Dienst, für den sie ausgesondert worden sind. Deswegen, es sind alles Anzeichen und Definitionen eines Amtes. Und denkt an Kapitel 2 in der Apostelgeschichte, wo der 12. Apostel anstelle von Judas Iskariot gewählt wurde. Es war genau die gleiche Art und Weise. Es wurden Voraussetzungen getroffen. Es wurden zwei Männer bestimmt und unter diesen zwei Männern wurde Matthias als der 12. Apostel ausgenommen von dem Heiligen Geist. Das heißt, es geht hier wirklich um ein Amt. Nur das Wort Diakon war noch nicht geläufig. Erst später in Philipper Kapitel 1 und auch bei 1. Timotheus, wo wir auch das nächste Mal davon hören werden, ist das Amt als des Diakons als ein offizielles Amt schon genannt. Aber hier war es der Ursprung oder der Anfang und die Gemeinde hat sich deswegen organisiert. Der Diakonendienst ist ein Amt, das den Ältestenamt ergänzt. Wir haben schon am Anfang gesehen, es ist ein Diener der Barmherzigkeit, der Wohltätigkeit, der Mildtätigkeit, praktische Nächstenliebe, Versorgung. Es ist ein Amt, das das Amt des Ältesten ergänzt. Die Ältesten haben Aufsicht über die ganze Gemeinde in Sachen Lehren, in Sachen Gebet. Der Diakonendienst ergänzt dies mit praktischer Hilfe an den Bedürftigen der Gemeinde. Und ich möchte uns dazu auch eine Stelle lesen im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Verse 16 bis 19. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Verse 16 bis 19. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, das ist Jesus, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Not leiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen. Wenn wir über den Diakonendienst reden, um einen Diener der Barmherzigkeit, der Wohltätigkeit tut, der für die anderen Gemeindeglieder sorgt, bedeutet das nicht, und das ist sehr wichtig zu verstehen, dass es jetzt nur ganz bestimmte Menschen sind, die diesen Dienst verrichten. Als Christen sind wir alle dazu berufen, genau das zu tun. Milde zu zeigen, Hilfe zu geben, barmherzig zu sein. Aber der Unterschied ist, dass der Diakonendienst das Amt dessen ist. Sie gehen voraus. Sie organisieren das. Was war die konkrete Hilfeleistung in Apostelgeschichte Kapitel 6? Wir haben gelesen, die Witwen wurden bei der täglichen Hilfeleistung übersehen. Und dann sagen die Apostel in Vers 2, da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Also gerade in diesem Bezug waren es soziale Arbeiten, der Dienst an den Tischen. Einige sagen, es geht hier um Essen, es geht hier um Speise, die ausgeteilt wurde. Die anderen sagen, auch aus dem Hintergrund heraus, dass wir gelesen haben, Kapitel 2 und Kapitel 4, dass die Menschen den Erlös aus dem, was sie verkauft haben, also praktisch Geld, zu den Füßen der Apostel gebracht haben, so waren hier Tische nichts anderes wie eine Bank oder finanzielle Verwaltung. Ich denke, man kann hier beides stehen lassen. Sicherlich ist das Amt eines Diakons, das Geld zu verwalten, das Geld, was in der Gemeinde ist. Aber genauso auch, gerade weil er das Geld verwaltet, sieht er, wer bedürftig ist und wer in bestimmten Bereichen schwach ist, materiell gesehen, um dort eben Hilfeleistungen zu geben. Also es waren Hilfeleistungen materieller Güter, physischer Art in diesem Bereich. Haben die Menschen, die sieben Menschen hier, gedient. Das heißt, die Diakone, sie verwalten das Geld und kümmern sich um die Bedürftigen. Also ein Diakon ist, der in einem ganz engen Kontakt mit den Gemeindegliedern steht. Und ich möchte jetzt einige Dienste also praktische Dienste auch vorstellen, wo es Bedarf gibt, einfach um, dass wir alle sehen können, dass die Gemeinde hat hier nicht einfach so gehandelt, sondern es gibt eine Not. Zum einen, dass das Wort Gottes nicht vernachlässigt wird. Und zum anderen, dass die Menschen, die wirklich bedürftig sind, gesehen werden und an ihnen gedient wird. Warum meinen wir, hat Jesus in der Bergpredigt gesagt, dass die Menschen, die unsere Liebe sehen, die unsere Werke sehen, sie werden was tun? Den Vater preisen. Und wenn die Gemeinde diese bedürftige Hilfe an Menschen, die bedürftig sind, nicht gibt, wer soll es dann tun? Zum einen ist es der Dienst an den Kranken. Jeder Kranke braucht eine Berührung. Die Kranken brauchen Nähe von Menschen. Jesus hat die Aussätzigen berührt. Er hatte kein Problem damit, von kranken Menschen angefasst zu werden. Denken wir an die blutflüssige Frau. Es ist eine unglaubliche Ermutigung für die Kranken, wenn ein Mensch an ihrem Bett steht oder sitzt und ihre Hand hält und für diesen Menschen da ist. Wenn eine Familie plötzlich mit einer bestimmten Krankheit geschlagen wird, zum Beispiel mit Krebs, ein solcher Haushalt erleidet an einer angebrochenen Routine. Es ist alles durcheinander. Ein solcher Mensch, der krank ist, er muss vielleicht täglich Arztbesuche in Kauf nehmen. Es fehlen Transportmittel hier und da. Die Essenszeiten sind unregelmäßig. Mehr Kosten für Sprit und so weiter wird gebraucht. Die Diakone dienen hier den Kranken, indem sie zum Beispiel Grußkarten schreiben. Ja, heute hat man das schon vergessen fast, Grußkarten zu schreiben. Ein Trostwort Gottes aus dem Wort Gottes. Und mit einem Wunsch. Die Diakone machen Hausbesuche. Sie bringen Mahlzeiten oder organisieren Mahlzeiten für die kranken Personen. Oder für solche, die eben nicht mehr alleine zubereiten können. Und wenn die Kranken gesund sind und wieder in die Gemeinde kommen, so interessieren sich Diakone weiter um ihr Wohlbefinden und fragen sie, geht es dir wirklich gut? Kann ich dir noch irgendwo behilflich sein? Oder können wir als Gemeinde dir irgendwo dienen? Ein anderer praktischer Dienst eines Diakons ist der Dienst an den älteren Menschen. Die Menschen werden immer älter und grauer. Und manche werden bettlägerig. Sie können nicht mehr am Gottesdienst teilnehmen. Sie brauchen eine CD von dem Gottesdienst. Sie brauchen die Botschaft, die sie verpasst haben, damit sie auch in Christus wachsen können, am Bett. Manche werden nicht mehr mit dem Auto kommen können. Man muss sie abholen, zum Gottesdienst bringen. Manche alten Menschen, sie bekommen immer noch Briefe. Ja, solange man in Deutschland lebt, bekommt man Briefe. Man muss Bankbesuche wahrnehmen, andere Termine wahrnehmen. Die alten Menschen sind damit vielleicht überlastet. Sie brauchen Hilfe bei dem Papierkram. Man muss sie zum Essen einladen. Die alten Menschen, sie sterben. Und gerade wenn ein Mensch seinen liebsten Menschen an seiner Seite verliert. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie das ist, nachdem er 80 Jahre ungefähr zusammen mit irgendjemandem am Tisch gespeist hat, jetzt alleine am Tisch essen muss. Ein praktischer Diakonendienst ist genauso ein Organisations- und ein Koordinationsdienst. Das heißt, zum Beispiel die Organisation eines Gottesdienstes. Wenn wir, Beispiel hier ganz praktisch, wir möchten ganz offen sein, wenn wir hier Gottesdienst feiern, wir sehen, eine Stuhlreihe ist dort zusammengerückt, später irgendwie steht sie wieder hier. Wir sehen, da stehen Kisten, wir sehen, hier steht was da. Also es werden Vorbereitungen getroffen, organisatorische Vorbereitungen, die der Gemeinde helfen, den Gottesdienst zu feiern. Irgendjemand macht es immer. Es ist eine wunderbare Sache und ich möchte betonen, ich spreche nicht wie ein Klagender, sondern wie jemand, der diesen Dienst schmackhaft machen möchte. Und wir kommen auch dazu, zum Ergebnis. Aber es ist eine wunderbare Sache, was wir in der Gemeinde auch praktizieren, die Handouts. Dass unsere Kinder mitschreiben können, dass die Erwachsenen mitschauen können. Aber ungefähr benötigen die Prediger 2 bis 3 Stunden für so ein Handout. Man muss sich vorbereiten, man muss die Predigt durchgehen, man muss den Kern der Botschaft auf dieses kleine Blättchen, viele von uns machen vielleicht 12 Seiten, die sie da zusammenschreiben, und man muss den Kern, die Essenz der Botschaft auf dieses Blatt dranbringen. 3 Stunden, wo man vielleicht eigentlich eine Stunde mit der Familie sein kann, eine Stunde nochmal die Predigt durchgehen kann und eine Stunde beten kann. Es müssen andere organisatorische Dinge von den Diakonen geleitet werden oder organisiert werden, zum Beispiel, wenn eine Beerdigung ansteht. Wer organisiert, wer hilft den Bedürftigen, wer sorgt dafür, dass ein Mensch ist gestorben, die Familie braucht Hilfe. Wir müssen ihnen eine Mahlzeit organisieren. Wer kann für diese Familie vielleicht die nächste Woche kochen? Wer kann mit ihnen zur Organisation fahren oder zu dem Bestattungsinstitut fahren? Es ist sehr schwer, wenn man einen Menschen verliert, zum Bestattungsinstitut zu fahren. Dein Kopf ist voll mit Gedanken über diesen Menschen, den du verloren hast, den du geliebt hast. Und du musst jetzt dafür Sorge tragen, welches Grab du aussuchen möchtest, wann soll es gefeiert werden, wer soll eingeladen werden, wie soll eine Zeitungsannonce aufgeführt werden oder nicht. Das ist belastend. Ein Diakon kann dabei sein und einen Menschen oder solche Familie unterstützen. Taufgottesdienste müssen genauso organisiert werden. Hochzeiten, Hilfeleistungen in Bezug auf materielle Güter. Ein Diakon kann ein Ansprechpartner sein für ein Stück Möbel, das eine Familie nicht mehr braucht. Aber der Diakon weiß, dass ich kenne eine Familie in unserer Gemeinde. Sie braucht etwas, Kleidung, Möbel. Und es gibt sogar vielleicht Familien, die in einem bestimmten Monat oder in 2 so knapp an der Kasse sind, dass sie nicht mal wissen, was sie kochen müssen. Und ein Diakon, er weiß es. Und er kann einen Einkauf organisieren für diese Familie. Er kann einen Tankgutschein erstellen oder er kann den Tank aufladen, das Auto auftanken. Der Dienst an neuen Gemeindegliedern ist genauso ein Diakonendienst. Wie gesagt, wenn ich das jetzt alles aufzähle, das bedeutet nicht, dass es nur explizit für einen Diakon bestimmt ist, aber er organisiert es, er trägt die Verantwortung dazu. Er schaut, dass keiner auf der Strecke sitzen bleibt. Die neuen Gemeindebesucher oder die Gemeindeglieder, sie müssen in die Gemeinde integriert werden. Sie müssen zum Essen eingeladen werden. Sie sind doch irgendwo jemand Fremdes, der vielleicht etwas Abstand hält, der vielleicht alles von der Seite alles beobachtet, so wie ein Barnabas. Paulus kommt nach Jerusalem und die Aposteln treten einen Schritt zurück. Und Barnabas nimmt ihn an die Hand und integriert Paulus in den Dienst der Apostel. Ein Diakon ist, oder ein typischer Diakonendienst ist auch der Telefondienst. Die Diakone müssen den Telefondienst innehaben. Sie müssen lieben zu telefonieren. Und ich meine nicht WhatsApp schreiben mit Nachrichten. Natürlich kann man das hier und da vielleicht tun, aber wo es um die Stimme geht, dass sie die Stimme der Bedürftigen hören und dass die Bedürftigen ihre Stimme hören. Es kann ein organisiertes Anrufen an den Menschen der Gemeinde sein, von denen du weißt, dass sie krank sind. Heute war die Familie nicht da. Ich rufe mal heute an, nach dem Gottesdienst. Wie geht's euch? Ist was passiert? Ich habe für euch gebetet, wenn jemand krank ist. Willst du vielleicht, dass wir jetzt am Telefon für dich beten? Menschen, die in der Gemeinde oder im Gottesdienst nicht dabei sein konnten, können ermutigt werden durch den Diakonendienst. Und es ist wirklich schwer, Männer zu finden, die bereit sind, einen Dienst an den Armen zu verrichten. Aber hier haben sich 7 solche Männer gefunden. Sie wurden von der Gemeinde auserwählt und vor die Aposteln gestellt. Und wir sehen den Ausgang, in Vers 7, den Ausgang dieses Dienstes. Was ist passiert? Das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Es ist genau das passiert, wovon Jesus gesprochen hat. Die Menschen sahen von draußen die Liebe der Gemeinde zueinander und sie verherrlichten Gott damit, indem sie sich dem Evangelium unterworfen haben und zu Gott gekommen sind. Es gibt in der Bibel über 2000 Verse, die den Dienst an den Armen und Leidenden beschreiben. Und Jonathan Edwards, er sagte Folgendes: Ich kenne kaum eine andere Pflicht, auf die sowohl im Alten als auch im Neuen Testament so eindringlich bestanden wird und die uns so nachdrücklich ans Herz gelegt wird, wie die Pflicht der Fürsorge für die Armen. Wenn ein Dienst Christus ähnlich ist, dann ist es der Diakonendienst. Ein Diakon ist kein anderer, der auf Christus zeigt, der genau das tut, was Christus getan hat. Er war der ultimative Diakon. Er war derjenige, der gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu lassen als Lösegeld für viele. Markus 10, 45. Mit welchen Worten begann Jesus seinen Dienst? Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen und zu verkünden, das angenehme Jahr des Herrn. Sein ganzes Leben hatte Jesus Christus auf andere Menschen fixiert. Er war ein Diener der Menschen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, sagte Jesus. Ich will euch Ruhe geben, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus weinte, als sein Freund Lazarus starb. Jesus weinte, als er nach Jerusalem einzog. Als er förmlich ausrief, Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel. Jesus Herz, es schlug einfach für die Armen und für die Schwachen. Und deswegen hat auch Jesus gesagt, dass die Schwachen bedürfen eines Arztes, nicht die Starken. Jesus wusch buchstäblich wie ein Sklave die Füße seiner Jünger. Er diente ihnen. Und Jesus sagte, das ist wahre Größe. Der Diakonendienst ist die wahre Größe. Er wusch und reinigte nicht nur die Füße der Jünger, sondern er wusch und reinigte uns durch sein Blut. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ja, selbst als Jesus am Kreuz hing, was tat er? Er sorgte sich um seine alte Mutter, dass sie nach seinem Tod noch eine Obhut hat. Jesus, er sorgte sich so sehr um die Menschen, dass er müde war und im Schiff einschlafen konnte. Jesus sorgte sich so sehr um die Menschen, dass er einen Halt oder einen Stopp einlegen musste auf dem Weg nach Samaria und am Brunnen ausruhen musste, weil er Durst hatte und konnte mit den Jüngern nicht mal weitergehen in die Stadt, um Essen zu kaufen. Jesus war wirklich die Liebe im Fleisch. Wir haben kein besseres Beispiel für den Diakonendienst als Jesus Christus selbst. Und das, was wir heute und jetzt tun werden, wir preisen damit den Diakonendienst Jesu. Jesus ist der wahre Diener der Barmherzigkeit. Durch den Dienst der Erlösung können wir überhaupt heute hier stehen. Und das, was wir jetzt aufnehmen werden, wir werden von dem Brot essen, wir werden von dem Kelch trinken. Wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er kommt. Und preisen damit seinen Dienst an uns armen, schwachen und elenden Menschen. Und wie sehr kann es uns dazu motivieren, Jesus nachzuahmen. Wir lesen im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 1. Als geliebte Kinder Gottes, ahmt Gott nach. Lasst uns beten. Amen. Vater, wir preisen dich, unseren großen Erlöser, weil du unser fürsorglicher Gott bist. Du bist der Gott, der sich erbarmt über die Witwen, über die Waisen und der den Fremdling liebt und für ihn Sorge trägt. Herr, was wären wir für eine Gemeinde, wenn wir das nicht dir nachahmen? Vater, ich bitte dich, dass du unsere Herzen bewegst durch das, was Christus getan hat. Und damit wir dazu animiert werden, Herr, das ihm nachzutun. Weil das ist doch wahre Größe, das ist doch wahre Ehre, wenn wir unser Leben, unsere Zeit, unsere Güter aufopfern können für die Menschen, die du genauso liebst in unserer Gemeinde. Herr, wir möchten jetzt auch zum Gedächtnismahl hinzutreten und möchten an deinen Dienst gedenken, an das, was du getan hast. Du hast auf eine vollkommene Art und Weise uns gedient, mit deinem Tod, mit deinem vergossenen Blut, mit den Malen in deinen Händen und in den Füßen und mit dem Loch in deiner Seite durch ein Speer. Herr, und durch diesen Dienst hast du die Herrlichkeit erlangt, von der du zu deinem Vater gebetet hast. Vater, gib mir die Herrlichkeit, die du besessen hast, vor Grundlegung der Welt. Herr, wir möchten dir nachahmen, wir möchten dich preisen, wir möchten dich rühmen. Dein Name soll geehrt und gepriesen werden. Amen.